Die Radio Wissen. Hörsaal.
Schön, dass ihr da seid. Was würdet ihr sagen, wenn ich das anders meine, als ihr gerade denkt? Stellt euch mal vor, ihr geht über einen Friedhof und seht einen Grabstein mit genau dieser Aufschrift. Schmunzelt ihr dann? Brecht ihr vielleicht sogar ein schallendes Gelächter aus? Oder seid ihr gerührt? Vielleicht findet ihr das aber nur komisch oder richtig pietätlos. Kurz, uns geht's heute um Tod und Friedhof.
Gestorben wird bekanntlich immer. Der Friedhof, er ist sozusagen der geografische Kulminationspunkt eines Körperverwaltungsproblems. Jeder, der stirbt, stirbt also streng genommen durch Mord.
Es gibt unendlich viele Fälle, in denen jemand stirbt und niemand mehr um die Person trauert.
Braucht Trauer überhaupt einen festen Ort? Ein anderes Beispiel sind Trauervideos, die man immer häufiger auf YouTube finden kann.
Denn die Tatsache, dass Menschen sterben, zwingt uns, dem Tod eine Bedeutung zu geben.
Die beiden jungen Forscher, die ihr hier gerade schon hören konntet, haben sich inzwischen 1000 Friedhöfe im deutschsprachigen Raum angeschaut. Nicht nur stichprobenartig, nein, jedes Grab. Und da gibt es auch solche mit Inschriften wie die von mir eingangs genannte. Die beiden erforschen den Umgang mit dem Tod und wie der sich ständig verändert. Matthias Meitzler ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Kulturwissenschaftlichen Institut Essen und Thorsten Benkel, akademischer Rat am Lehrstuhl für Soziologie der Universität Passau. Am 5. September 2016 haben sie am KWI in Essen über die Kultursoziologie des Todes berichtet. Theoretische und empirische Annäherungen. Klingt natürlich hochwissenschaftlich abstrakt, ist aber ungeheuer spannend und klar vorgetragen. Erst spricht Thorsten Benkel, dann Matthias Meitzler und am Schluss wechseln sie sich auch noch ein bisschen ab und ergänzen gegenseitig.
Jetzt könnte man fragen, wenn man den Tod kulturwissenschaftlich, kultursoziologisch thematisiert, was ist eigentlich die Legitimation dafür? Man könnte sich leicht machen und sagen, naja, früher oder später sind wir alle dran. Das wäre der leichte Weg. Man kann auch einen komplexeren Weg gehen und sagen, was hat Kultursoziologie mit dem Tod zu tun? Wolfgang Lipp, der in Deutschland diese Bindestrich-Disziplin, die es eigentlich nicht mehr ist, begründet hat, hat einmal gesagt, in der Kultursoziologie geht es darum, Sinn und Sinnzusammenhänge herzustellen. Und zwar auf der Basis von psychischen, physischen, sozialen und symbolischen Komplexitäten. Die Frage ist, was hat Bedeutung für eine Gesellschaft? Was hat Geltung und was hat Reichweite? Über den Ort und die Zeit des konkreten Geschehens hinaus. Und ich denke, Sterben, Tod und Trauer, das sind Themen, die tatsächlich Bedeutung, Geltung und Reichweite haben über das konkrete Sterben hinaus. Mehr noch, wenn wir über den Tod sprechen, dann sprechen wir davon, dass wir etwas kultivieren, was vermeintlich reine Natur ist, etwas vermeintlich rein Körperliches, wird durch Trauerrituale und so weiter zu einem Kulturfaktor. Und das möchte ich nun in ein paar Schlaglichtern beleuchten und ich hoffe, Sie verzeihen mir manchen inhaltlichen Sprung, denn ich möchte das Feld möglichst breit abdecken und ja, dennoch mich relativ kompakt fassen. Ja, der Tod. Was ist der Tod? Ist es eine Kulturerscheinung oder eine Kulturbedrohung? Oder am Schluss vielleicht sogar beides? Gestorben wird bekanntlich immer. Und man könnte mit dem deutschen Soziologen Georg Simmel, der Anfang des 20. Jahrhunderts so argumentiert hat, vielleicht sagen, dass der Kern des Todes in seinem metaphysischen Gehalt liegt, also in dem Übersinnlichen, was wir gar nicht in unserem Alltag erfassen und ergreifen können. Das würde bedeuten, das Eigentliche des Todes ist oberhalb der Kultur des Menschen. Zugleich aber formt der Tod die Kultur. Denn die Tatsache, dass Menschen sterben, zwingt uns, dem Tod eine Bedeutung zu geben. Dann wird Kultur verändert. Ich möchte Ihnen ein kleines Beispiel geben. Der französische Historiker Philippe Ariès hat 1975 ein Buch verfasst mit dem Titel Geschichte des Todes. Darin unterscheidet Ariès den gezähmten Tod vom wilden Tod. Und ich lasse dann meine Studenten gerne mal raten, in welchem Zeitalter leben wir? Im Zeitalter des wilden Todes oder des gezähmten Todes? Ariès spricht einmal von der Gegenwart und einmal von Mittelalter. Meine Studenten sagen meistens, na, Heute sprechen wir über den Tod, wir informieren uns, wir wissen, dass wir sterben werden. Also heute leben wir doch wohl im Zeitalter des gezähmten Todes, des durchschauten Todes. Und früher muss das doch viel schlimmer gewesen sein, als wir noch nicht so aufgeklärt waren. Aber Ariès sagt genau das Gegenteil. Im Mittelalter war die Sterblichkeitsrate natürlich ganz anders als heute. Medizinische Versorgung gab es kaum, Säuglingssterblichkeit enorm hoch, kriegerische Konflikte oder auch nur ein Streit mit dem Nachbarn führten schnell zu tödlichen Verletzungen. Das war die Zeit des gezähmten Todes, denn der Tod war unser Nachbar damals. Es war normal, dass man stirbt. Man starb im Schnitt mit 35. Heute leben wir in der Zeit des wilden Todes, sagt Ariès. Denn wenn wir das Wort Tod hören, an wen denken wir? An hochbetagte Menschen, die im besten Fall im Schlaf einfach von uns gegangen sind. Hören wir dann plötzlich, dass ein 20-Jähriger verstorben ist, dann erscheint uns das ungerecht und dramatisch. Natürlich vor allem für die Familie ist es ein Unrecht. Denn der Tod ist heute wild. Er ist nicht mehr Teil unseres Lebens. Er ist von uns gegangen. Sie sehen also, biologisch ist nichts anders und kulturell ist alles anders. So wandelt sich die Bedeutung des Todes. Klar ist, man kann den Tod nicht ignorieren. Man könnte zwei Ebenen unterscheiden. Einmal die Ebene der Gemeinschaft, der sozialen Gemeinschaft. Sagen wir Familie, Partnerschaft, in einem Dorf vielleicht auch Nachbarschaft. Wenn hier jemand stirbt, nimmt man Anteil und ist betroffen. Und wir können als Kontrast die Ebene der Gesellschaft uns betrachten, also die Ebene von allem, der Staat, sagen wir mal. Wenn hier jemand stirbt, fällt es kaum auf. Denn aus dieser gesellschaftlichen Perspektive bedeutet der Tod nur, dass ein Aufgabenträger geht und jemand anderes die Aufgabe übernimmt. Das kann man sehr schön im Beruflichen sehen. Stirbt der Bürgermeister, wird jemand anderes Bürgermeister. Und so kommt es dazu, dass der Friedhof für uns oft ein Ort ist, der Begegnung mit anonymen Menschen. Wir können über den Friedhof laufen, sehen Hunderte, Tausende von Namen und wir können nichts mit ihnen assoziieren, weil wir nicht diese Gemeinschaftsperspektive haben. In der Soziologie gibt es manche, die sagen, der Tod ist für die Gesellschaft kein Problem, denn, wie gesagt, die Aufgaben werden von anderen übernommen. Das ist die eine Seite. Die Gesellschaft leidet darunter nicht im Ganzen. Aber wenn wir auf diese Gemeinschaftsebene gehen, dann stellen wir fest, der Tod wird, personalisiert. Denn es ist ja nicht so, dass jemand stirbt und man sagt, gut, das war's. Man erinnert sich, man huldigt dem gemeinsamen Leben, man schafft Rituale oder man greift bestehende Rituale auf. Kurz gesprochen, man übernimmt einen sozialen Mechanismus, den wir Trauer nennen und der teilweise sehr lange anhalten kann. Das ist deshalb möglich, weil dieser Mechanismus einfach schon da ist. Er war schon da vor unserer Geburt. Wir lernen Trauer, weil es ein Konzept dafür gibt. Trauer ist nicht etwas, was wir uns für uns selbst erfinden. Und dann kann man feststellen, wenn man sich näher befasst mit der Thematik, dass es da ganz interessante Effekte gibt. Wir haben festgestellt, dass je älter Menschen werden, desto früher werden andere mit dem Tod konfrontiert. Kann ich Ihnen an einem Beispiel kurz deutlich machen? Man sagt, dass eine Generation ungefähr 25 Jahre ist. Das heißt, im Alter von 25 im Schnitt bekommt man selbst Kinder. Das ist für bestimmte Milieus so, dass es früher ist. Andere Milieus ist es später. Je höher das Bildungsniveau, desto später. Aber im Schnitt 25. Gleichzeitig stirbt heute ein Mensch in Deutschland im Schnitt so mit 75, vielleicht 78 Jahren. Wenn man diese beiden Zahlen zusammenrechnet, stellt man fest, die Erfahrung eines familiären Todes macht man im Schnitt dann, wenn man selbst Kinder bekommt. Also mit 25 bekommt man Kinder und dann sterben die eigenen Großeltern. Das ist, wie gesagt, ein statistischer Wert. Das stimmt im Einzelnen natürlich nicht immer. Jetzt wissen wir aber, dass Menschen immer älter werden. Medizinische Versorgung ist hervorragend. Menschen leben gesünder, machen mehr Sport und so weiter. Das heißt, die heute Geborenen, die werden 90. Und jetzt überlegen Sie, was das heißt. Wenn jetzt jemand mit 25 ein Kind bekommt, dann wird dieses Kind noch 15 Jahre lang seine Urgroßeltern kennenlernen. Und die Erfahrung eines Todes in der Familie wird dann im Schnitt eintreten mit 15 und nicht mit 25, weil dann die Urgroßeltern sterben. Das heißt, je älter wir werden, je länger wir leben, desto früher machen unsere Familienmitglieder die Erfahrung eines Todes im sozialen Nahfeld. Und das sind Effekte, die wenig bedacht werden. Dafür braucht man eben Forschung zum Tod, wie wir sie betreiben. Und das alles ist die Außenseite des Umgangs mit dem Tod. Beobachtbare Handlungen, die in bestimmte Formen gegossen werden und deren Deutung außer Frage steht, weil wir nicht entscheiden selbst, wie wir mit dem Tod umgehen. Wir lernen es, wie schon gesagt. Früher hat die Kirche vorgegeben, was zu tun ist, wenn einer stirbt. Später das Rechtssystem. Und innerhalb dieser Regeln gab es wenig Ausnahmen. Allenfalls, wenn jemand starb, der herrschte. Reiche und prominente Persönlichkeiten, die haben besondere Arten des Begräbnisses bekommen, der Alltagsmensch nicht. Das Geschehen des Todes war etwas, was ich individuell homogen nenne. Es ist ein Fiasko für die Betroffenen. Es ist also etwas ganz Individuelles, Persönliches. Da ist ein Mensch gestorben, den man liebt, aber letztlich homogen. Es ging ja allen so. Jeder stirbt irgendwann. Und deshalb nimmt man auch selten Anteil am Sterben der Fremden, die man nicht kennt. Man sagt, so ist das Leben. Zugleich hat der Tod aber auch eine Innenseite. Und hier stellt sich dann plötzlich die Sinnfrage. Weshalb muss man sterben? Was kommt nach dem Tod? Wieso ist die Welt nicht anders, als sie ist? Der Sozialphilosoph Theodor W. Adorno hat in den 60er Jahren gesagt, eine wahrhaft humane Gesellschaft würde den Tod abschaffen. Wir würden nicht mehr sterben müssen. So zu argumentieren heißt natürlich das undenkbare Denken. Das heißt, man holt das Übersinnliche, das Metaphysische in das Alltagsleben hinein für einen Augenblick, um das Problem des Todes ja vielleicht als Wunschdenken zu bewältigen. Das klingt jetzt sehr abstrakt. Aber in der Soziologie hat man tatsächlich sich mal gefragt, was gibt eigentlich dem Tod Sinn? Max Weber, prominenter Vertreter der Soziologie, sein Gründervater im deutschen Raum, hat vor ungefähr 100 Jahren gesagt, wie kann der Tod für die Kultur Sinn stiften, und hat drei Antworten. Zum einen religiös. Man kann sagen, der Tod ist die Erfüllung göttlicher Vorbestimmung. Wenn man stirbt, dann ist man nicht weg, sondern man geht woanders hin. Himmel oder je nach Religion, Sie wissen, gibt es ja verschiedene Modelle, Wiedergeburt und so weiter. Das sind also nur Statuspassagen. Und warum das geschieht, hat uns eigentlich nicht zu interessieren, denn Gottes Wege sind unergründlich. Man kennt das aus der Theologie, Meister Eckhart, Mittelalter. Wenn man anfängt, Gottes Motive zu hinterfragen, hat man schon verloren. Es gibt natürlich in verschiedenen Religionen unterschiedliche Ansätze, aber im Prinzip kann man also sagen, Determination ist der Sinn unseres Lebens. Wir können es nicht selbst entscheiden. Nun lebt aber Max Weber in einer Zeit der Entzauberung der Welt. Die Religion ist vor 100 Jahren ungefähr nicht mehr das dominierende Paradigma, um die Welt zu erklären. Also haben wir einen zweiten Weg, Naturwissenschaft. Die Naturwissenschaft sagt, ich verkürze das mal, man stirbt deshalb, weil unsere biologischen Zellen sich immer wieder teilen und irgendwann funktioniert dieser Teilungsprozess nicht mehr, dann sind wir tot. Es gab schon im 19. Jahrhundert Ansätze, die gesagt haben, wir müssten eigentlich nicht sterben, wenn wir es schaffen, ja, unsere Zellen irgendwie zu überreden, durch biochemische Mittel sich weiterhin zu teilen. Ein Strang der Naturwissenschaft, der, soweit ich sehe, nicht besonders ausgebaut worden ist seitdem. Aber immerhin, so kann man ja Tod auch fassen. Man kann sagen, es ist unser Schicksal, es ist unser Körper, es hat nichts mit unserem Willen zu tun. Das Interessante bei Weber ist, dass er auch diese Erklärung eigentlich zurückweist, denn er argumentiert in einer Zeit, in der man diese Dominanz der Naturwissenschaften, die es Ende des 19. Jahrhunderts gab, in der man das schon wieder zurückweist, Positivismuskritik. Weber hat eine dritte Erklärung, die uns heute befremdlich vorkommt. Er spricht vom Sinn des Todes durch das Sterben, zum Beispiel für das Vaterland. Also den Ersten Weltkrieg hat er deutlich erlebt. Er lebt in einer Zeit der Kriegsbegeisterung. Junge Männer ziehen 1914 in den Ersten Weltkrieg und sagen, ich will gerne sterben für mein Vaterland, hoffen wahrscheinlich, dass sie nicht sterben. Und sie denken, das Opfer ist es wert. Und wenn man sich das mal vergegenwärtigt, ist eigentlich logisch, dass man da einen Sinn drin sehen muss. Denn wer in den Krieg zieht, ist für gewöhnlich jung, sind für gewöhnlich gesunde junge Männer, die denkbar todesfern sind. Und die kommen dann als Leichen nach Hause. Man muss diesem Geschehen einen höheren Sinn zuschreiben, sonst würde man es nicht verkraften. Sonst wäre es sinnlos. Das heißt, wenn man sagt, fürs Vaterland sterben ist sinnvoll, dann hat man da irgendeine Bedeutung geschaffen, mit der man arbeiten kann. Und das finden Sie selbst bei jemandem wie Max Weber. Diese verschiedenen Beispiele zeigen, dass man den Kulturfaktor Tod immer in unterschiedliche Rahmungen packen kann. Dass es da unterschiedliche Expertendiskurse gibt. Wenn man nicht den Tod so behandeln würde, wenn man ihn einfach hinnehme, dann wäre er obskur, dann wäre er abstrakt, dann wäre er etwas Fremdes. Aber in Wahrheit ist er ja immer konkret. Das konkrete Schicksal einer einzelnen Person. Übrigens, statistisch gesehen, mit der Folge, dass im Schnitt 6 Personen affektiv betroffen sind. Also Sie können sich vorstellen, was das heißt. Da gibt es natürlich Familienkreise, die sind sehr umfangreich. Wenn einer stirbt, trauern viele. Es gibt unendlich viele Fälle, in denen jemand stirbt und niemand mehr um die Person trauert. Ich möchte vor diesem Hintergrund kurz auf die Kulturentwicklung näher eingehen. Ich möchte das Schlagwort der Erinnerungskultur benutzen. Das ist ein bisschen, ich weiß, ein bisschen tricky. Ich habe bei Peter Sloterdijk in den Tagebüchern gelesen, wer in seinem Seminar das Wort Erinnerungskultur benutzt, muss 10 € Phrasengebühr bezahlen und wird für eine Woche aus dem Seminar ausgeschlossen. Erinnerungskultur, ja, es geht um die Vergänglichkeit kultureller Leistungen und die vielfältigen Varianten ihrer Archivierung. Das Ganze hat natürlich eine politische Komponente. Es ist fast schon ein strenges Wort heutzutage, das eine Auseinandersetzung Ernsthaftigkeit verleiht, vielleicht ein bisschen lebensweltdistanziert wirkt. Aber konkret im Kontext des Todes sind Erinnerungsdiskurse wichtig, um ein Leben zu vergegenwärtigen, das nicht mehr da ist. Das ist eine Art, ich möchte das mal Transzendentalkommunikation nennen. Wir denken uns, wenn jemand gestorben ist, ein Gegenüber. Wir denken uns eine Sphäre, in der die Person vielleicht noch ist. Wir denken uns Zeichen aus dem Jenseits, ohne irgendeine Kenntnis darüber zu haben. Die Erinnerung an gemeinsame soziale Erfahrungen wird einseitig hergestellt. Und das erinnert mich ein wenig an die Liebe. Man könnte sagen, es ist ja ein Akt der Liebe, sich zu erinnern. Aber die Liebe zwischen Liebenden, lebenden Liebenden, ist ja auch so eine einseitige Sache. Ich sage jemand, ich liebe dich, und die andere Person kann es glauben oder nicht. Ob es stimmt, weiß man nicht. Es ist einseitig, einseitig konstruierte Zweiseitigkeit. Ich kann den Leuten nicht in den Kopf schauen. Ist es nicht ähnlich mit dem Tod? Ich stehe am Grab und sage jemand, ich liebe dich, und da kommt nichts zurück. Die andere Seite ist still. Der Vorteil gegenüber dem Lieben ist, die kann wenigstens nicht lügen. Aber kann man diese Stille aufheben? Ja, es wird versucht. An Gräbern, Artefakte wie Fotografien, Gebrauchsgegenstände und so weiter schlagen die Brücke zwischen Diesseits und Jenseits, zumindest vermeintlich. Man versucht auch nach dem Tod noch in Kontakt zu bleiben und eine Resonanz zu bekommen. Tatsächlich ist diese Brücke, das müssen wir nüchtern sagen, sehr instabil. Denn wie gesagt, die Kultur des Jenseits wird im Diesseits hergestellt. Der Tod ist eine Konstruktionsleistung, abhängig von der Kultur und unabhängig von der Wirklichkeit des Todes. In bereits vorgefertigten Erzählungen wird uns mitgeteilt, was passiert, wenn jemand stirbt. Wir erfahren, was in der Dunkelkammer des Nicht-mehr-Lebens geschieht durch Religion und andere Instanzen. Aber die Wahrheit ist, es gibt keine Kultur des Todes im Tod. Die einzig gängige Betrachtung ist das Monopol der Überlebenden, der Hinterbliebenen, die uns sagen können, was sie empfinden. Mehr haben wir nicht. Welche Art erinnerungskulturelle Strategien wir auch immer ergreifen, sie sind stets kurz angebunden, denn sie nehmen Rückgriff allein auf die Vergangenheit. Wir können nicht reden über die Zukunft des Todes, obwohl der Tod das ist, was unser aller Zukunft ist. Der Tod hat eine Zukunft und unsere Zukunft ist der Tod. Naja, und mit diesen Problemlagen wird nun dadurch umgegangen, dass der kulturferne Tod, also dieses scheinbar nur körperliche Geschehen, durch Kommunikation und Bedeutungszuweisung ins Leben gezogen wird. Das ist Kultur. Ich möchte Ihnen 2 Beispiele nennen. Zum einen Versprachlichungstaktiken, wie zum Beispiel die Trauer. Es gibt bei Helmut Blessner, einem Autor im Bereich der philosophischen Anthropologie, die These, dass ein so trauertypisches Verhalten wie das Weinen eigentlich nichts anderes ist als ein kurzzeitiges Rückfallen in einen vorreflexiven Zustand. Also wir werden für einen kurzen Augenblick tierisch, instinkthaft. Wir verlieren unsere Kontrolle, wir sind nicht mehr zivilisiert, wir lassen die Tränen fließen für einen kurzen Moment. Das Gleiche sagt Blessner übrigens auch über das Lachen. Das wäre auch so ein Moment des Kontrollverlustes. Und dann kommt wenige Minuten später die Vernunft wieder zurück und wir wischen unsere Tränen weg und sind wieder bei uns selbst. Demnach wäre Trauer oder wären zumindest die Tränen der Trauer also irgendetwas, was uns anthropologisch gegeben ist, als Mensch, innerlich. Dann wäre die Kultur des Trauerns etwas Holistisches, eine zweite Natur des Menschen, die an die erste Natur des Körpers anknüpft. Aber das ist fraglich, zumindest aus soziologischer Sicht. Ganz anders argumentiert der Franzose Émile Durkheim, Ende des 19. Jahrhunderts, ebenfalls ein Gründervater der modernen Soziologie. Durkheim hat einen ganz nüchternen Blick. Durkheim sagt in seinem Buch über die elementaren Formen des religiösen Lebens: Trauer ist nichts anderes als eine von der Gemeinschaft auferlegte Pflicht. Wer trauert, soll öffentlich beweisen, dass er leidet. Trauer ist nicht ein nach außen gekehrtes, subjektiv empfundenes Gefühl, sondern eine antrainierte Kompetenz, die die Gemeinschaft braucht und für sich selbst weitergibt, damit man den Verlust eines Menschen gut verarbeiten und bewältigen kann. Demnach trauern Menschen nicht, weil ihre biologische Ausstattung sie dazu bringt, sondern sie trauern, weil die Gesellschaft normativ uns das Trauern auferlegt. Weil wir diesem subtilen Zwang zum Trauern, wenn ein Mensch stirbt, nicht oder nur schwer entkommen können. Zumindest in den klassischen Strukturen, die Durkheim vorschweben, also Dorfleben, Familie, Partnerschaft und so weiter. Nun könnten Sie sagen, Moment mal, Trauer ist doch kein nur mit dem Tod verbundenes Thema. Man kann um ein Beziehungsende trauern. Man kann darum trauern, dass der geliebte Fußballverein seit Jahrzehnten ohne Meisterschale ist. Und man kann darum trauern, dass eine Film- oder Romanfigur etwas Schreckliches erleidet, obwohl sie gar nicht in Wirklichkeit existiert. Zu überlegen wäre also, ob Trauer um einen Todesfall die Keimzelle all dieser Verabschiedungsschmerzen ist und ob es überhaupt, ja, ich sag mal, kulturübergreifende Trauerformationen gibt, die uns zeigen, dass das Phänomen nicht nur Kultur, sondern irgendwie doch Natur ist. Das sind Fragen, die offen sind und die wir in künftigen Projekten bearbeiten möchten. Wer die Kultur des Todes erforscht, muss auch die Ebene des sozialen Wandels berücksichtigen. Diese, die historische Komponente, ist nun mein zweites Beispiel für kulturelle Bedeutungszuweisungen im Kontext von Sterben und Tod. Ich möchte beispielhaft auf die Historie des Trauerortes par excellence eingehen, auf den Friedhof. Und diese Historie ist letztlich die Geschichte des Widerstreits zwischen Religionen. Im Zuge der Reformation wurden die damals dominierenden Kirchhöfe rund um die Kirchen, die wurden sozusagen abgelöst durch Areale, die außer Mural waren, also außerhalb der Stadtmauern angelegt waren. So entstand der moderne Friedhof. Die Gründe waren allerdings weniger theologischer als vielmehr pragmatischer Natur. Denn der Kirchhof, der klassische Kirchhof, wenn Sie mal in Bayern sind, finden Sie das noch sehr häufig, in Österreich. Der klassische Kirchhof diente erstmal als Beerdigungsstätte nur für die vornehmen Herrschaften. Die einfache Bevölkerung kam in Massengräber. Und zugleich diente der Kirchhof als Marktplatz. Also war ein viel benutzter Ort, er war ja sehr zentral. Und dann hat man diesen Ort also sehr häufig genutzt. Die starke Nutzung des Grundes führte bei starkem Regen oder auch generell dazu, dass manchmal die Leichen an der Erdoberfläche erschienen. Eine sehr unangenehme Situation. Es war einfach auch irgendwann kein Platz mehr, sozusagen ein Stockwerk tiefer. Daraus ergaben sich immense Hygieneprobleme für die Gemeinden. Das brachte sogar einen Autor wie Martin Luther dazu, die recht unchristliche Variante der Leichenverbrennung 1527 ernstlich in Betracht zu ziehen, weil man nicht wusste, wie man mit dem Tod umgehen soll. Und dann kam eben die Idee, Tod und Kirche räumlich zu trennen. Außerhalb der Stadtmauern einen Ort anzulegen, man nannte das Camposanto. Das war eine revolutionäre Idee, aber zukunftsweisend. Theologisch hat man das folgendermaßen begründet: Regt euch nicht auf, dass eure Toten nicht nahe der Kirche liegen. Jesus Christus war auch nicht nahe der Kirche begraben. Wenn Sie heute mal in großen Städten wie München oder Köln sind, werden Sie feststellen, tatsächlich, die großen Friedhöfe sind in den Himmelsrichtungen angelegt, außerhalb der ursprünglichen Stadtmauern. So konnte sich in 500 Jahren eine Kultur des Friedhofs entwickeln, die eigentlich nicht unbedingt eine Kultur der Kirche mehr zu sein brauchte. Der Tod bekam sein eigenes topografisches Entwicklungsfeld und die Leiche würde zu einem, ja, wir könnten sagen, autonomen Dingwesen. Vor diesem Hintergrund, befreit aus der Enge einer sehr zugewiesenen, sehr spezifischen Raumanordnung, konnten sich sogenannte Artes Bene Moriendi entwickeln, die schönen Künste des Sterbens. Individuelle Leichenpredigten, prunkvolle Grabsteine, wertvolle Grabbeigaben und so weiter und so fort. Der Tod wurde im Laufe der Jahrhunderte anders besprochen. Insbesondere auch mit Hinblick auf die Situation der Toten selbst. Diese wurde nun relativiert. Vor der Reformation gab es ja das Problem mit dem Fegefeuer. Es wich jetzt der Unklarheit, welches religiöse Dogma denn eigentlich stimmt. Wer hat denn nun recht? Gibt es das Fegefeuer noch oder nicht? Muss ich Angst haben nach dem Tod um meiner Sünden willen oder nicht? Konkret gefragt, sollten Menschen alleine deshalb nach ihrem Tod nicht mehr bestraft werden, tote Menschen, weil lebende Menschen das einfach so postulieren? Und die Antwort lautet offenbar ja. Denn Beweise gibt es nicht. Sie sehen also, auch Todesängste haben sich reformiert, Jenseitsaussichten wurden abgemildert, die große Bedrohungskulisse Sterbeschicksal wurde entschärft. Und seien wir ehrlich, wem macht heute noch die Vorstellung Angst, dass das Jenseits ein negativer Ort sein könnte? Stattdessen bedroht die Menschen doch eher die Unsicherheit und das Nichtwissen, was überhaupt nach dem Tod kommt. Ich möchte an dieser Stelle nun nicht die Geschichte der Institution des Todes, um die sich diese Episode rankt, in allen Details rekonstruieren, das können Sie anderswo nachlesen. Deutlich werden sollte aber, dass die gesellschaftliche Betrachtung des Todes zeitgeistabhängig ist. Das wirkt bis heute nach. Einen anderen historischen Einschnitt lieferte das Jahr 1934. Es ist wenig bekannt, dass hier das erste deutschlandweite Bestattungsgesetz, das Feuerbestattungsgesetz, installiert wurde. Es hat lange gedauert, aber dennoch, in diesem Jahr wurden Tod und Sterben endgültig aus der Umklammerung einer allein religiösen Sinnzuweisung befreit und der Tod wurde zu einem juristischen Diskursthema, auch zu einem alltagsweltlichen, über das man streiten kann. In der Folge der nächsten Jahrzehnte, das sind Themen, die wir erforschen, wurde immer stärker diskutiert, was der Tod eigentlich ist und wann ein Mensch tot ist. Das sind Dinge, die Matthias Meitzer uns gleich näher vorstellen wird. Sie sehen also, die Entwicklung, die kulturelle Entwicklung der Behandlung des Todes ist nicht logisch und linear, sondern sprunghaft, so wie Kulturentwicklung immer ist. Und damit kommen wir mit großen Schritten wieder in der Gegenwart an, in der Nähe zu unserer Forschung. Wir wollen die theoretischen Sichtweisen, die ich Ihnen jetzt ganz kurz vorgestellt habe, konkret machen. Wir schauen dahin, wo Gesellschaft auf Sterblichkeit trifft, eine individualisierte Gesellschaft. Neben dem bereits genannten thematisieren wir kultur- und sozialwissenschaftliche Felder, die wir heute Abend nicht näher vorstellen, sie seien trotzdem erwähnt. Hospiz, Organspende, Tiertod, Selbstmord, Obduktion, Forensik und auch Tod und Internet. Die zentralen Themen wird uns Matthias Meitzler gleich vorstellen. Ich möchte nur kurz noch zum Schluss dieses Rundumschlags auf den Körper eingehen. Denn der Körper ist für uns ganz zentral. Was ist der tote Körper im Vergleich zum lebenden Körper? Ist die Unterscheidung von Leben und Tod faktisch irgendwie oder ein Kultureffekt? Für den Kultureffekt spricht, dass andere Kulturen, insbesondere asiatische und lateinamerikanische, die Toten sehr viel stärker in die Rituale des Alltags integrieren. Ihnen zum Beispiel Speisen reichen, an bestimmten Feiertagen ihrer besonders gedenken und so weiter. Also der Tod ist in der Alltäglichkeit besser integriert. Die westliche Bestattungskultur hingegen beruht auf einer Trennungstechnik, die durch Religionen und Recht und heute vor allem durch die Medizin hergestellt wird. Ein gutes Beispiel dafür ist das Todeskriterium. Wann ist ein Mensch tot? Wer entscheidet das? Früher hat man einmal gesagt, Atem oder Puls, Augenbewegung, Herzschlag und so weiter entscheiden. Heute ist das Paradigma der Hirntod. Das war alles schon Indikator dafür, dass jemand stirbt. Aber entscheidend ist in Wahrheit nicht die Sprache des Körpers, sondern die Deutungsposition und die Interpretationshoheit eines machtvollen Beobachters aus der Medizin. Der französische Historiker Michel Foucault hat einmal gesagt, der Tod ist eine schmale Linie, die die Felder Leben und Nichtleben trennt. Und diese Linie kann stark verschoben werden. Nehmen wir mal einen Fötus und nehmen wir den Diskurs Abtreibung. Abtreibungsgegner würden sagen, der Fötus lebt bereits. Sie würden die Linie verschieben, die Linie, die das Leben vom Nichtleben trennt, weit verschieben, damit der Fötus hineingehört. Nehmen wir das Beispiel Wachkoma-Patient und Sterbehilfe. Wer hierfür Sterbehilfe fordert, würde die Linie in die andere Richtung drehen, schieben und würde sagen, diese Person lebt eigentlich nicht mehr. Man kann streiten. Und auch der Hirntod ist kein unumstrittenes Konzept. In Japan wird er in der Medizin nicht besonders stark befolgt, liest man. Religiöse Gruppen haben in New Jersey juristisch erstritten, dass sie dann beerdigt werden, wenn sie nicht mehr atmen, weil ihre Religion das so vorsieht. Sie möchten nicht das Hirntodkriterium akzeptieren. Sie sehen also, wann man tot ist, ist heute auch ein Thema von Expertenkultur. Dazu noch zwei kurze Beispiele. Der britische Religionswissenschaftler Evans Pritchard berichtet von Feldforschung in Kongo, beim Volk der Azande, natürlich schon Jahrzehnte her. Bei den Azande ist es so, dass jede Krankheit und auch jeder Todesfall pauschal immer die Folge eines böswilligen Zaubers ist. Jeder, der stirbt, stirbt also streng genommen durch Mord. Es gibt keinen natürlichen Tod. Jede gesundheitliche Einschränkung ist etwas Soziales. Konkret erklärt man dadurch auch Kausallücken. Also beispielsweise jemand wird vom Büffel übertrampelt und stirbt oder ein Getreidespeicher stürzt ein und begräbt jemand unter sich. Dann sagen die Azande, naja, physikalisch ist das eindeutig, warum die Person gestorben ist. Aber dass sie zu diesem Zeitpunkt an diesem Ort war, das ist die Folge von Hexerei. Wir haben also hier eine Situation, bei der ein religiöser Virtuose, wie man das nennt, definiert, was Sache ist im Kontext des Todes. Der definiert konkret, dass nicht der Körper stirbt, sondern dass der Mensch unsterblich ist und böser Zauber einen Menschen sterben lässt. Das ist auch Expertenkulturabhängigkeit des Todes. Und würden wir in der Welt der Azande leben, bräuchten wir nicht den Tod zu fürchten, sondern unsere Nachbarn. Ein anderes Beispiel liefert der französische Soziologe Bruno Latour. Ramses II., der ägyptische Pharao, starb vor etwas mehr als 3000 Jahren und kluge Wissenschaftler haben irgendwann festgestellt, er starb an Tuberkulose. Einbalsamiert, man hat Überreste gefunden, hat das medizinisch untersucht. Latour sagt, das ist unmöglich, denn die Tuberkulose wurde erst im Jahr 1882 von Robert Koch entdeckt. Wie könnte dann Ramses 3000 Jahre vorher daran gestorben sein? Und der Gedanke ist der, man stirbt an dem, was die Zeit, in der man lebt, sagt, woran man gestorben ist. So wie wir heute sagen, man stirbt am Hirntod, hat man damals gesagt, die Götter haben Ramses zu sich gerufen. Und Latour fragt, warum ist unsere Expertenkultur denn besser oder richtiger als die damalige? Der Tod durch Tuberkulose war damals nicht möglich. Und wer weiß, was in 100 Jahren in der westlichen Welt das Todeskriterium sein wird, das wir uns nicht vorstellen können. Daher unser Fokus auch auf medizinische Verwaltungsschritte, die die Kultur des Todes tangieren. Wir schauen uns Obduktionen an, wir gehen in die Pathologie und so weiter. Gemeinhin tabuisierte Handlungsfelder, bei denen aber der tote Körper Auskunft gibt über das verschwundene Leben. Am Obduktionstisch wird der Tod endgültig hergerichtet, denn dann sagt der Arzt, jetzt ist es wirklich aus. Die Expertenkultur bestimmt heute, wer, wann, warum tot ist oder nicht. Und selbst wenn sie spurlos verschwinden und man ihren Körper niemals findet, sind sie in Deutschland eigentlich nicht tot. Damit übergebe ich. Vielen Dank.
Lassen Sie mich nach diesen theoretischen Überlegungen nun noch ein paar empirische Einblicke in unsere Forschung geben. Ja, in erster Linie geht es uns darum zu verstehen, welchen Stellenwert Sterblichkeit in der modernen Gesellschaft besitzt. Unter anderem interessieren wir uns für die sozialen Mechanismen, die bei einem Todesfall in Gang gesetzt werden. Außerdem fragen wir uns, wie verändert sich nicht nur die Art und Weise, wie Menschen zusammenleben, sondern auch die Art und Weise, wie sie einander verabschieden, wie sie umeinander trauern und einander erinnern. Welche Rolle spielen Körperlichkeit, Räumlichkeit und Zeitlichkeit für die Trauer und Erinnerung von Hinterbliebenen? Es geht uns, wenn man so möchte, also um die Festschreibung von Sinn im Kontext des Todes. Im Kern also eine kultursoziologische Fragestellung. Ja, um all dies erforschen zu können, ist es notwendig, möglichst überall dort zu sein, wo der Tod ein relevantes Thema ist. Ja, ein ganz wesentlicher Teil unserer Arbeit ist jedoch die explorative Feldforschung auf dem Friedhof. Zur Geschichte des Friedhofs haben Sie ja bereits einiges gehört. Es handelt sich für uns deshalb um ein spannungsreiches Forschungsareal, weil hier das Problem der Sterblichkeit eine Verräumlichung erfährt. Zunächst stellt der Friedhof eine Fläche bürokratischer Steuerungsanliegen dar. Er ist sozusagen der geografische Kulminationspunkt eines Körperverwaltungsproblems. Dass er darüber hinaus aber noch viele weitere soziale und psychologische Funktionen erfüllt, dürfte unstrittig sein. Nicht zuletzt sind Friedhöfe auch Orte ritueller Handlungen, Orte der Trauerartikulation, der Reflexion, der inneren Zwiesprache und der Erinnerung. Und schließlich ist der Friedhof auch ein Kulturarchiv. Damit spiegelt er die moralischen, juristischen, bautechnischen und natürlich auch die sozial interaktiven Dynamiken seiner Zeit wider. In soziologischer Hinsicht ist der Friedhof fraglos alles andere als ein totes Feld. Denn hier lässt sich erforschen, wie sich das Verhältnis von Tod und Gesellschaft materiell manifestiert. Bis heute haben wir knapp 1000 Friedhöfe im gesamten deutschsprachigen Raum besucht und untersucht. Um ein repräsentatives Bild zu erhalten, werden bei der Auswahl unserer Friedhöfe möglichst viele Variablen berücksichtigt, unter anderem die Flächengröße, das Entstehungsjahr und die Trägerschaft des Friedhofs, die Einwohnerzahl und die geografische Lage der Stadt sowie weitere soziodemografische Faktoren. Auf den Friedhöfen selbst betrachten wir möglichst alle Gräbereien. Es werden also nicht bloß Zufallsstichproben vorgenommen. Gräber, die einem zuvor ermittelten Kategoriensystem entsprechen, werden dann fotografisch dokumentiert. Üblicherweise handelt es sich dabei um Ruhestätten, die als außertraditionell eingestuft werden und Hinweise auf den sozialen Wandel der vergangenen Jahre geben. Ja, mittlerweile verfügen wir über ein Archiv von etwas mehr als 55.000 Fotos von Grabsteinen, die wir nach entsprechenden Kriterien katalogisieren. Ja, der Friedhof stellt auch einen ganz zentralen Schauplatz eines unserer Projekte dar, welches sich mit dem Wandel der Bestattungskultur befasst. Im Fokus steht dabei die Frage, wie Friedhöfe, aber auch wie Bestattungsrituale generell ihr Antlitz verändern und inwieweit es dabei zu Brüchen mit bestehenden Traditionen kommt. Unser Ausgangspunkt ist dabei die Annahme, dass die Art und Weise, wie Grabstätten eingerichtet sind, spannungsreich über den gesellschaftlichen Wandel Auskunft gibt. Und für den Wandel der Bestattungskultur lassen sich somit einige bedeutsame gesellschaftliche Einflussgrößen identifizieren. So zum Beispiel Effekte der Säkularisierung. Religion ist längst nicht mehr die alleinige Instanz der Welterklärung und der Sinngebung des Todes. Alternative Sinnangebote setzen sich durch. Man spricht in diesem Zusammenhang auch von Privatkonfessionen. Die Entsakralisierung ehemals religiös besetzter Felder ist damit bis zum Friedhof vorgedrungen. Das zeigt sich insbesondere in der Wahl der Bestattungsart sowie in der Gestaltung von Abschiedsritualen und Gräbern. In den letzten 20 bis 30 Jahren kann hier eine starke Zunahme säkular geprägter Symbole und Ausdrucksformen beobachtet werden. Mit der Säkularisierung hängt auch eine Entwicklung hin zur Pragmatisierung und Ökonomisierung zusammen. Denn es sind vor allem pragmatische Erwägungen, die heutzutage bei der Wahl einer Bestattungsart und der Grabgestaltung eine Rolle spielen. Das zeigt sich daran, dass Gräber tendenziell platz-, pflege- und kostensparender eingerichtet werden. Die offene Artikulation pragmatischer Wünsche zeigt sich zum Beispiel in Reihengräbern, Gemeinschaftsgrabstätten, Urnenwände und vor allen Dingen in anonymen Beisetzungswiesen. Für diesen Pragmatismus gibt es nun mehrere Gründe. Ich denke, einer davon ist sicherlich finanzieller Natur. Denn spätestens seit der Streichung des sogenannten Sterbegeldes der Krankenkassen im Jahr 2004 ist die Bestattung mehr denn je auch eine Frage des Geldes. Dafür spricht im Übrigen auch die zunehmende Zahl von Sozialbestattungen. Ein anderer Grund für den Pragmatismus liegt in der gestiegenen Mobilität. Heute leben viele Hinterbliebene, sofern es sie überhaupt gibt, eben nicht mehr am gleichen Ort, an dem der Verstorbene beigesetzt ist. Das heißt, sie können das Grab nicht regelmäßig aufsuchen, geschweige denn für die Pflege aufkommen. Individualisierung ist wiederum der Haupttrend, der einem begegnet, wenn man sich mit dem gegenwärtigen Wandel der Bestattungskultur befasst. Gemeint ist damit ein kultureller Strukturwandel, der mit dem Beginn der Moderne verstärkt eingesetzt hat und die Soziologie schon durch ihre gesamte Geschichte begleitet. Spätestens seit den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts ist die Individualisierungsthese auch außerhalb wissenschaftlicher Diskurse bekannt geworden. Ausschlaggebend dafür ist das Buch von Ulrich Beck über die Risikogesellschaft. Darin versteht Beck Individualisierung vor allem als eine Herauslösung des Individuums aus traditionellen sozialen Bindungen, starren Rollen, Lebensrezepturen und Orientierungsmustern. Ein Kerngedanke der Individualisierungsthese ist, dass es bei der heutigen Lebensführung an verlässlichen Leitlinien fehlt. Menschen müssen sich ihre eigene Existenz sozusagen selbst erbasteln. Die Konsequenz daraus ist, dass einerseits ein Zuwachs von Freiheiten bezüglich der Lebensführung zu erkennen ist, andererseits bedeutet Individualisierung aber auch ein Entstehen neuer Unsicherheiten. Für das immer wahrscheinlicher werdende berufliche oder private Scheitern existieren kaum mehr Auffangmechanismen. Stattdessen ist das Individuum zur permanenten Veränderungsbereitschaft aufgefordert. Es muss eigenständig Entscheidungen treffen, deren Konsequenzen es einerseits nicht absehen kann, die es aber andererseits selbst zu verantworten hat. Frühere Gewissheiten werden in der individualisierten Gesellschaft nur mehr zu Möglichkeiten. Wie eine bestimmte Biografie verlaufen wird, lässt sich somit weniger denn je voraussagen. Identität wird damit zu einem riskanten Projekt mit offenem Ausgang. Und auch innerhalb der modernen Bestattungskultur findet die Individualisierung ihre Fortsetzung. In der Konsequenz werden Abschiedsritual, Bestattungsart und Grabgestaltung immer häufiger zum Spiegel des individuellen, einzigartigen Lebens des Verstorbenen. Moderne Ruhestätten lösen sich damit zunehmend aus dem Ensemble etablierter Konzepte. Der von christlichen Glaubensüberzeugungen geprägte Blick auf ein jenseitiges Wiedersehen wird abgelöst von Bekundungen, die den Bezug zum gewesenen Leben herstellen. Die Sinnbezüge der Grabstätte zielen somit mehr denn je auf die individuelle Lebenswelt der Verstorbenen ab. An Grabsteinen wird das in Form gebracht, was Menschen wichtig war: Hobbys, Leidenschaften, Lebenseinstellungen, Lebensleistungen und vieles mehr. Hierdurch verändert der Friedhof sukzessive sein Gesicht. Er wird heterogener und gewinnt an Buntheit. Mit Pluralisierung ist eine Vervielfältigung von Wertehaltungen und Lebensstilen gemeint. Es ist seit den 90er Jahren die Rede von einer Multi-Optionsgesellschaft, in der man zwischen unterschiedlichen Lebensweisen wählen kann. Und auch im Umgang mit Abschied, Trauer, Erinnerung und Gedenken koexistieren heute ganz vielfältige Formen. Eine veränderte Nachfragestruktur bei der Wahl des Grabes führt zu einer Erweiterung des klassischen Leistungsangebotes und zu einer Ausdifferenzierung des Bestattungsmarktes. Und nicht immer fällt heute die Wahl auf den Friedhof. Alternative Bestattungsformen im Wald, im Meer oder an ganz anderen Orten haben an Popularität gewonnen und stellen den Friedhof der Zukunft vor große Herausforderungen. Pluralisierung bedeutet aber auch eine Pluralisierung von Trauer- und Erinnerungsräumen, die mit dem eigentlichen Bestattungsort nicht zwingend zusammenfallen müssen. Ein Beispiel stellen sogenannte Unfallkreuze am Straßenrand dar. Auch wenn es sich dabei nicht um ein Grab im eigentlichen Sinne handelt, geschehen hier doch recht ähnliche Dinge. Menschen kommen hierher, schmücken diesen Ort, legen möglicherweise etwas ab, trauern und erinnern sich an den Verstorbenen. Hier zeichnet sich eine gewisse kulturelle Transformation ab, wie überhaupt überall in unseren Projekten. Es besteht eine gewisse Varianz hinsichtlich der Frage, wer diese Kreuze aufstellt, wie lange sie aufgesucht und instand gehalten werden und welche Bedeutung dieser Ort schließlich als Trauerort jenseits des Friedhofs hat. Abschied, Trauer und Erinnerung haben sich außerdem zunehmend ins Internet verlagert. Ja, manche Gräber haben mittlerweile sogenannte QR-Codes, dessen Funktion Ihnen vermutlich bekannt sein dürfte. Also wenn Sie diesen Code mit Ihrem Smartphone einscannen, dann gelangen Sie unter anderem auf eine virtuelle Gedenkseite des Verstorbenen, die auch unter der Bezeichnung virtueller Friedhof bekannt ist. Und auf solchen Seiten kann man dann Texte verfassen, man kann Bilder und Videos hochladen oder auch virtuelle Kerzen anzünden. Trauerhandlungen lassen sich aber auch auf solchen Portalen beobachten, die ursprünglich nicht zu diesem Zweck zumindest, errichtet worden sind. Wenn etwa ein Facebook-Mitglied stirbt, dann kann es passieren, dass seine Chronik zu einer Art digitalem Kondolenzbuch umfunktioniert wird. Dort können sich dann Personen eintragen, den Verstorbenen adressieren oder seiner Familie gegenüber Beileid ausdrücken und vieles mehr. Ein anderes Beispiel sind sogenannte Trauervideos, die man immer häufiger auf YouTube finden kann. Diese weisen in der Regel einen recht ähnlichen Aufbau und ähnliche Elemente auf. Dazu gehört meist eine elegische Hintergrundmusik, eine Aneinanderreihung von Fotos, die den Verstorbenen meistens zusammen mit seinen Freunden zeigen und sich mit Textbotschaften abwechseln. Die Verstorbenen, um die es in solchen Videos geht, sind meist noch im Jugendalter und es sind die gleichaltrigen Freunde, die diese Videos erstellen. Ja, ich denke, diese und andere Beispiele machen deutlich, auf welch vielfältigen Wegen Trauer heute verarbeitet und zum Ausdruck gebracht werden kann. Wir haben mal versucht, das so ein bisschen zu kategorisieren und was eben auffällt bei der Individualisierung von Grabsteinen ist vor allen Dingen die Zunahme von Fotografien am Grab. Das kann man sagen, hat seit etwa 20 bis 30 Jahren ganz massiv zugenommen. Wobei man zugeben muss, das ist nun kein allzu neues Phänomen, also Fotos an Grabstätten, das hat es auch schon vor weit über 100 Jahren gegeben. Das heißt, man kann eigentlich sagen, Fotos an Gräbern existieren schon so lange, wie es Fotografie gibt. In Deutschland zumindest hat das so eine Unterbrechung erfahren, nämlich zur Zeit des Nationalsozialismus. Das hat den Grund, dass die Idee der Gleichheit, der Kollektivität, der Volksgemeinschaft, die zu dem Zeitpunkt ja bestand, dass sich das schwer vereinbaren ließ mit der Individualisierung nach dem Tod. Und an dieser Abstinenz von Bildern hat sich auch in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg zunächst wenig geändert, zumindest in Deutschland, bis es eben, wie gesagt, vor etwa 20, 30 Jahren zu dieser Zunahme gekommen ist. Und das fällt doch sehr, sehr stark auf, gerade wenn man sich neuere Begräbnisareale anschaut. Ja, besonders eindrucksvoll ist eben auch die Varianz der Bilder, die man erkennen kann. Die variieren hinsichtlich Größe, hinsichtlich Position, hinsichtlich Befestigungsart, auch hinsichtlich Professionalität und eben auch hinsichtlich dessen, was sie zeigen. Also wir haben vom normalen Porträtfoto bis hin zum Alltagsschnappschuss so ziemlich alles mittlerweile gesehen.
Was Sie außerdem sehen, ist ein Kind, ein Kleinkind, das verstorben ist. Das ist ein sogenanntes Postmortem-Foto. Das hat man damals teilweise deshalb gemacht, weil die Kinder gestorben sind, bevor man überhaupt die Gelegenheit hatte, ein Foto anzufertigen. Man musste ja zum Fotografen, das war eine aufwendige Sache. Dann hat man nach dem Tod ein Erinnerungsfoto erstellt in einer gewissermaßen ästhetisierten Darstellung. Also der Tod ist nicht sichtbar, sondern es wirkt ein bisschen schlafend. Man könnte sagen, das ist eine alte Tradition, die lange vorbei ist. Wir stellen aber fest seit einigen Jahren, dass das Postmortem-Foto zurückkehrt. Also wir haben alleine letztes Jahr an 15 verschiedenen Orten in Deutschland exakt die Wiederkehr dieses Motivs gefunden. Es sind meistens Bilder von verstorbenen Kindern, oft verstorben im Kontext der Geburt. Die Eltern lassen dann Fotos anfertigen. Man muss sagen, es ist auch in jedem Stadium, also von Ästhetisierung bis erbarmungsloser Deutlichkeit. Und diese Bilder werden am Grab befestigt, weil sie eine Funktion erfüllen für diese Eltern. Bisweilen gibt es auch Postmortem-Fotos von Erwachsenen, auch das nimmt zu. Aber man sieht also die Vorstellung, dass das etwas sehr Intimes und Persönliches ist, den toten Körper zu sehen. Diese Vorstellung macht langsam einer spezifischen Bildkultur dieses toten Körpers Platz.
Also ich denke, dass der gesamte Freizeitkontext auf dem Friedhof mittlerweile vertreten ist. Besonders beliebt sind die beiden Motive Musik, aber auch Sport. Also da haben wir auch eine sehr, sehr, sehr starke Varianz.
Man kann grundsätzlich vielleicht feststellen, dass das Phänomen ein religionsübergreifendes Phänomen ist. Wir finden das an christlichen Grabstätten, an überkonfessionellen oder gar nicht konfessionellen und vor allem auch an den muslimischen. Das ist eine ganz interessante Tendenz, weniger an den jüdischen, da die Bestattungsregeln dort sehr viel strenger und sehr viel spezifischer sind. Gut, und hier haben wir so einen auch sehr, sehr häufigen Verweis in Richtung Tierwelt. Also es gibt eigentlich zwei Kontexte, die hier relevant sind. Zum einen der Verweis auf Haustiere, Heimtiere, die man selbst hat, die man liebt, die zum Ersatzpartner oder zum Ersatzkind werden. Oder den Verweis auf das Symboltier. Das häufigste Tier an Grabstätten heute, es ist vielleicht nicht leicht darauf zu kommen, ist der Elefant. Klassischerweise war es der Fisch oder die Taube als christliches Symbol. Jetzt ist es der Elefant als Symbol für Weisheit, Stärke, Großzügigkeit, großes Alter und so weiter und so fort. Wir haben mittlerweile jede denkbare Tierart auf Gräbern, von der Spinne zur Schlange bis zum Fantasietier, alles dabei.
Und das ist insofern interessant, als Tierfriedhöfe in den letzten Jahren ganz, ganz stark, ganz massiv zugenommen haben, im Unterschied zu Menschenfriedhöfen interessanterweise. Hintergrund mag sicherlich der Wandel der Mensch-Tier-Beziehung sein. Also das Tier, das Haustier vielmehr, hat heute eine ganz, ganz veränderte, ja, lebensweltliche Relevanz als im Vergleich zu früheren Jahren. Das Tier wird stilisiert als Partner, als treuer Begleiter, der eben auch im privaten Raum mitleben darf. Und wir haben hier relativ ähnliche Gestaltungselemente, wie jetzt zum Beispiel beim Menschengrab, also das klassische Oval, der Name, die Lebensdaten, der Spruch. Vielleicht eine kleine Nebeninformation. Offiziell ist es verboten, die Haustiere in das gleiche Grab, in das Grab des verstorbenen Menschen beizusetzen. Wir wissen aber aus unserer Forschung, dass diese Praxis dennoch vollzogen wird. Da gibt es offenbar mehrere Wege, das zu machen.
Man muss vielleicht dazu sagen, dass man das richtig einordnen kann. Wir haben eine ganz interessante Tendenz. Menschenfriedhöfe werden nicht mehr gebaut in Deutschland. Also der neueste Friedhof, den wir kennen, ist aus dem Jahr 1992, wohingegen die Zahl der Tierfriedhöfe sich im Jahr so verdoppelt, glaube ich. Also daran können Sie ermessen, welche Relevanz das Tier heutzutage hat und welche Relevanz es auch hat für Menschen, sozusagen dem Friedhof zu entkommen. Der Menschenkörper flieht vom Friedhof weg, der Tierkörper kommt zum Friedhof hin. Das ist auch ein ganz, ganz stark zunehmendes Feld. Filmfiguren, Comicfiguren, Fernsehserien und so weiter tauchen auch am Grab auf. Also wer es nicht erkennt, das ist die Enterprise, das ist das Raumschiff aus der Fernsehserie oder aus der Star Trek-Kinoreihe. Das haben wir sehr häufig. Wir sprechen teilweise dann auch schon, je nachdem wie groß diese Anhängerschaft war, auch schon von Privatkonfessionen. Also da wird etwas eigentlich Säkulares in den Rang eines Glaubens fast schon gehoben, weil Menschen das so sehr daran festhalten. Es ist ähnlich wie beim Fußball zum Beispiel auch, wenn es teilweise auch wie eine Religion betrachtet wird. Also Sie sehen, das Profane, das eigentlich nicht an einem Ort wie dem Friedhof lokalisiert war, dringt ganz stark ein. Wir hätten Ihnen an dieser Stelle auch Super Mario zeigen können, Hello Kitty, Lucky Luke, Harry Potter und so weiter. Und das sind zunehmende Tendenzen, nicht nur bei Kindergräbern, wie man vielleicht meinen würde. Also Hello Kitty bei einer 65-jährigen Frau haben wir auch im Angebot. Eben deshalb, weil das Dinge sind, die man im Leben liebt und mag, von denen man viel hält, von Wert sind. Und dann sagen die Hinterbliebenen, dann soll das die 25 Jahre, die dieser Grabstein steht, dich auch begleiten, postmortem.
Und angesichts dieser großen Vielfalt von Trauer und Erinnerung stellt sich umso mehr die Frage nach dem Stellenwert des klassischen Friedhofs. Und damit wären wir auch bei einem aktuellen Teilprojekt, das ich Ihnen gerne noch kurz vorstellen möchte. Es trägt den Titel Autonomie der Trauer. Ja, was verbirgt sich dahinter? Konkret führen wir Interviews mit Menschen, die sich bei der Wahl der Bestattung gegen den Friedhof entschieden haben. Zum Beispiel, indem sie die Kremationsasche des Verstorbenen zu Hause aufbewahren oder an einem für sie bedeutungsvollen Ort verstreut haben. Wie Sie vielleicht wissen, hat Deutschland im europäischen Vergleich mit die strengsten Bestattungsgesetze. Es gilt die sogenannte Friedhofspflicht, die wiederum auf dem vorhin schon erwähnten Feuerbestattungsgesetz von 1934 basiert. Das heißt, abgesehen von solchen Ausnahmen wie Friedwald und Ruheforst, die Sie möglicherweise kennen, sind Verstorbene bzw. deren Körperüberreste hierzulande grundsätzlich auf einem Friedhof beizusetzen. Ja, dieser Umstand verleiht unserer Studie natürlich eine besondere Brisanz, denn die meisten Personen, mit denen wir sprechen, haben eine Entscheidung getroffen, die sich in so einer juristischen Grauzone befindet. Unser Forschungsinteresse wird dabei nun von einigen Fragen angeleitet. Zum einen die Frage, inwiefern zeichnet sich hier eine Veränderung von Trauerkultur und damit von Kultur insgesamt ab? Welche Bedeutung hat beispielsweise die lokale Präsenz der Asche bzw. der Urne für die Trauerbewältigung? Und braucht Trauer überhaupt einen festen Ort? Haben sich schließlich die Wünsche und Erwartungen an diese Bestattungspraxis erfüllt? Das fragen wir uns. Ja, was wir zum jetzigen Zeitpunkt schon sagen können, ist, dass sich die These von der Pluralisierung und der Individualisierung in Bezug auf Trauer und Erinnerung bestätigen lässt. Denn so vielfältig wie Lebensweisen heute sind, so vielfältig sind heute die Wege, den Verlust eines Verstorbenen zu verarbeiten. Generell zeigt sich bei den Befragten ein großer Wunsch nach Autonomie im Umgang mit der eigenen Trauer. Die bestehenden Gesetze werden als zu streng und nicht mehr zeitgemäß empfunden. Und es besteht der Wunsch, dass sich daran etwas ändert. Diese Menschen haben ein subjektives Empfinden dafür, dass ihr Überschreiten der Regeln legitim ist. Legitim deshalb, weil die bestehenden Normen als willkürlich empfunden werden.
Wenn der Friedhof stirbt und der Mensch, heute ist alles anders und in Zukunft erst recht. Die Soziologen Matthias Meitzler und Thorsten Benkel erzählten uns davon, wie neuerdings gestorben wird. Und wenn ich euch schon mit einer außergewöhnlichen Grabinschrift begrüßt habe, will ich mich auch mit einer solchen verabschieden. Game over.
Die Radio Wissen. Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.